Morgen, liebe Gemeinde hier in Stade. Ich freue mich über das herzliche Willkommen und dass ich manche Gesichter zumindest wiedererkennen durfte. Namen sitzen noch nicht so. Etwa einmal im Jahr habe ich ja den Kanzeltausch mit Christian eingeplant, dass wir die Gemeinden tauschen, Kanzeln tauschen, beziehungsweise eigentlich meine Kanzel steht in meiner Gemeinde, seine Kanzel steht hier. Die tauschen wir nicht, aber wir freuen uns immer, auch die andere Gemeinde nochmal so kennenzulernen, zu Besuch zu sein. Und ich habe mich gefreut hier, dass ganz viel zusammengekommen ist. Eine Vertrautheit war ganz deutlich dazu wahrzunehmen heute Morgen, dass ihr euch gut kennt, dass ihr gut miteinander unterwegs seid. Dann war ich wirklich überrascht von den Kirchenglocken, dachte wirklich, das kommt irgendwie aus der Nachbarschaft von draußen rein. Und dann war ja sogar der Name der vom Sonntag Kantate wurde aufgegriffen. Also ihr seid da auch ja, vom Kirchenkontext her orientiert unterwegs. Und wir haben heute Morgen schon Gott angebetet, Gott, den Gnädigen, den Rettenden, den, der es gut mit uns meint. Und doch habe ich heute einen Predigttext mitgebracht, der nicht ganz einfach ist. Ich habe euch auch ein bisschen was zum Nachdenken mitgebracht, auch zum Weiterdenken. Und wenn ihr Anregungen aus der Predigt mitnehmen möchtet, die in Folienformat erscheint, dürft ihr da nachher meinetwegen Bilder machen. Schaut, dass niemand anders damit drauf ist, aber ja, wenn ihr da was mitnehmt, das ist tatsächlich ein bisschen was, wo ich einlade und ermutige zum Weiterdenken und da kann es manchmal helfen, was zum Nachlesen nochmal mit nach Hause zu nehmen. Und wir hören gleich einen Text aus dem Alten Testament von Micha 1. Und Micha gehört zu den kleinen Propheten, das sind eher so ein bisschen die unbekannteren Texte in der Bibel, begegnet euch nicht unbedingt in der täglichen Bibellese und doch sind aus Micha manche Verse bekannt. Manches, wo man sagt, ah doch, bei Micha, da wird doch irgendwie der Retter aus Bethlehem angekündigt und nachher werden wir auch ein Lied singen, das auf Micha gründet, auf die Verse, die er geschrieben hat. Aber das ganze Buch an sich mit seiner Botschaft, ja, das ist doch eher fremd. Das ist nämlich ganz schön knackig, was uns da begegnet. Das ist eine seltsame Sprache, die Micha gebraucht, die ist auch nicht ganz so leicht zu verstehen. Und auch die Botschaft von Micha, die hat es ganz schön in sich. Denn Micha, der nimmt da kein Blatt vor den Mund, wie Gott seinem Volk begegnet. Wo man heute ja manchmal so ein bisschen vorsichtig ist, wenn man von Gott als Richter spricht. Ja, da haut Micha einfach mal die volle Ladung raus. Das werden wir gleich hören. Und ich möchte, bevor wir den Text gleich hören, noch kurz uns drei Punkte an die Hand geben, warum ich der Überzeugung bin, dass es gut und wichtig ist, dass wir uns mit diesen manchmal doch auch unbequemen Texten der Bibel beschäftigen. Zum einen ist es ja so, dass wir als Christen nicht nur an das Neue Testament als Wort Gottes glauben, sondern dass wir ja die ganze Bibel haben, das Alte und das Neue Testament. Und dass wir auch nicht nur die Abschnitte glauben, die uns gut gefallen, sondern von Buchdeckel zu Buchdeckel davon ausgehen, das ist der lebendige Gott, der sich uns offenbart in seiner Fülle. Und deshalb ist es auch unsere Aufgabe, an den unbequemen Texten nicht vorbeizugehen, nicht zu sagen, oh, das passt mir aber nicht, das ist mir fremd, sondern nein, wir werden immer wieder herausgefordert, wie hören wir denn Gottes Reden auch durch diese für uns merkwürdigen Texte hineinsprechen in unsere heutige Zeit und in unser persönliches Leben. Und auch wenn Micha in seiner Botschaft doch wirklich immer wieder auch abschreckend ist, dann ist es doch gut, dass wir uns seine Botschaft vor Augen führen, weil es als zweites uns auch immer wieder hilft, mit Gottes Perspektive auf diese Welt und auf unser Leben zu schauen. Der Alttestamentler Hans-Walter Wolf, der einen Kommentar zum Buch Micha geschrieben hat, der hat es so ausgedrückt, dass er sagt, vielleicht können wir manches Fremde und Finstere in unserer Welt nicht in Beziehung setzen zu dem Auftrag der Kirche, weil wir das Schockierende in unserer Bibel ausgeblendet haben. Also wirklich nochmal die Ermutigung, ja, wir können eigentlich mit dem Gesamten, was uns in der Bibel begegnet, ja, einen viel ganzheitlicheren Blick nochmal auf unseren Auftrag als Kirche auch bekommen. Denn wir leben, das wissen wir alle, wir leben doch in Zeiten, das ist so ein bisschen, ja, da kommt viel zusammen. Man kommt ja manchmal gar nicht mehr hinterher, was sich an Dingen in den Nachrichten auftut. Man weiß gar nicht mehr, wie wird denn die Zukunft werden. Die Sicherheit der letzten Jahrzehnte ist irgendwie hinüber. Es ist so viel im Umbruch. Und deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass es gut ist, auch manche schockierende Berichte aus der Bibel mal zu hören, um zu verstehen, dass wir da vieles zusammenbringen können, auch mit unserer heutigen Zeit, und dass Gott am Wirken ist und dass sein Wesen weiterhin gleichbleibend ist als der heilige und souveräne und mächtige Gott, der uns in der Bibel begegnet. Und das führt rein in einen dritten Punkt. Wir brauchen ja immer wieder ein ganzheitliches Gottesbild. Wir sollen ja keinen Gott uns selber zusammenbasteln aus dem, was uns eben an Gott gut gefällt, wie wir uns unseren individuellen Gott zusammenstellen und erleben. Und was uns eben bei Gott dann vielleicht nicht so passt, das blenden wir gerne aus. Nein, wir brauchen unser Gottesbild von der Bibel her aufgezeigt, von dem, wie er uns dort begegnet. Und der Name von Micha bedeutet übersetzt, wer ist wie Gott? Also Micha möchte mit seinem Buch uns aufzeigen, wie ist eigentlich Gott und wer ist wie dieser große Gott, der in dieser Zeit von Micha, der zeitgleich mit dem Propheten Jesaja gelebt und gewirkt hat, wie dieser Gott ist. Und dabei wirft Micha einen Blick auf Eigenschaften Gottes, die wir eben eher mal ausblenden oder nach hinten stellen, die von der Gnade ja immer wieder überlagert ist, aber die doch ja vorhanden sind. Und wo ich euch die Frage stellen möchte, berücksichtigst du das, was Micha uns über Gottes Wesen aufzeigt, auch in deinem Glauben an Gott? Hat dieses Bild von Gott, der uns heute begegnen möchte, als Richter auch einen Platz in deinem Gottesbild? Dazu möchte ich ermutigen, und jetzt habe ich ein bisschen was Einleitendes gesagt, und jetzt möchten wir die ersten Verse, die Verse 1 bis 16 aus Micha 1 hören, nach der Übersetzung Neues Leben. Andreas liest einmal vor.
Die folgenden Botschaften empfing Micha von Moreschet vom Herrn, als Jotham, Ahas und Hiskia Könige von Juda waren. In prophetischen Visionen zeigte ihm der Herr, was mit Samaria und Jerusalem geschehen würde. Hört zu, ihr Völker der Welt, pass auf Erde und alle deine Bewohner. Der Herr, der Allmächtige, tritt als Zeuge gegen euch auf. Der Herr spricht aus seinem heiligen Tempel. Seht her, der Herr verlässt seinen Thron im Himmel und steigt herab auf die Erde. Er schreitet über die Höhen, wo die Götzen verehrt werden. Die Berge schmelzen unter seinen Füßen und die Täler spalten sich wie Wachs vor dem Feuer, wie Wasser, das den Hügel hinabfließt. Dies geschieht, weil Israel und Juda gegen Gott gesündigt haben und von ihm abgefallen sind. Wer aber hat Israel zur Sünde verleitet? War es nicht Samaria, seine Hauptstadt? Und wer ist dafür verantwortlich, dass Juda auf den Höhen Götzendienst treibt? Ist es nicht Jerusalem? Deshalb werde ich, der Herr, die Stadt Samaria vollständig zerstören, sodass sie einem Weinberg gleicht. Die Trümmersteine werde ich ins Tal hinunterrollen und die Stadt bis auf die Fundamente niederreißen. Ihre geschnitzten Bilder werden zerschmettert und die mit Götzendienst erworbenen Schätze im Feuer verbrannt werden. Alle ihre Götzenbilder werde ich vernichten, denn sie wurden mit Hurenlohn angeschafft. Zu Hurenlohn sollen sie wieder werden. Darüber will ich klagen und heulen. Ich werde barfuß und nackt umhergehen, wie jemand, der unter die Räuber gefallen ist. Ich werde heulen wie die Schakale und klagen wie die Jungen des Straußes. Denn die Wunde, die Samaria zugefügt wurde, ist unheilbar. Sie reicht bis nach Juda, bis an die Tore meines Volkes, ja, bis nach Jerusalem. Erzählt in Gad nichts von dieser Schande und weint nicht, auch wenn euch nach Weinen zumute ist. Wälzt euch in Bet-Leafra im Staub. Ihr Einwohner von Schafir, flieht nackt in Schimpf und Schande. Die Einwohner von Zaanan werden ihre Stadt nicht mehr verlassen. Bet-Ezel ist vom Wehklagen erfüllt und wird euch keine Zuflucht bieten. Die Leute von Marot fürchten um ihre Rettung, weil der Herr ihre Feinde an die Tore Jerusalems heranrücken lässt. Ihr Einwohner von Lachisch spannt das Pferd vor den Wagen. Ihr seid der Anlass für die Sünden Israels gewesen, denn ihr habt zuerst gesündigt. Darum wirst du, Moreshet Gad, einen Scheidebrief geben müssen. Die Häuser Achzibs sollen für die König von Israel wie ein trügerisches Gewässer sein. Maresha soll in die Hand der Feinde fallen und die Angesehenen Israels werden nach Abdullam gehen müssen. Schneide dir eine Glatze und schere deinen Bart wegen deiner geliebten Kinder. Mach dir eine große Glatze, die dir eines Geiers gleicht, denn deine Kinder werden von dir fort in die Gefangenschaft geführt werden.
Ja, vielen Dank fürs Lesen. Und ich hatte es angekündigt, das ist ein ungewöhnlicher Text. Und ich vermute, keiner von euch hätte jetzt Freude, dazu spontan die Predigt zu halten. Micha führt uns Gott vor Augen. Gott, den Ewigen, ja Gott, den gewaltigen Richter. Und schon wenn wir das hören, diesen Titel Gott als Richter, dann kann das was in uns auslösen. Wenn wir so Verse lesen wie Vers 6, deshalb werde ich, der Herr, die Stadt Samaria vollständig zerstören, sodass sie einem Weinberg gleicht. Die Trümmersteine werde ich ins Tal hinunterrollen und die Stadt bis auf die Fundamente niederreißen. Dann merken wir, da rebelliert doch was in uns. Das ist doch dieser strafende, dieser grausame Gott, der uns da irgendwie begegnet. Wie kann es sein? Das klingt doch eher nach einem Rambo als nach dem Schöpfer und Retter dieser Welt. Dieser gewaltige Richter. Ist das das Bild, das wir von Gott haben sollten? Das sind doch immer wieder diese Texte aus dem Alten Testament, wo wir vielleicht meinen, Mensch, haben wir das als Christen gut, dass Gott im Neuen Testament so anders ist. Aber in Wahrheit hat Gott sich nicht verändert. Aber wir ecken an mit diesen gewaltigen Gerichtshandlungen Gottes im Alten Testament. Wir merken, wir haben eine innere Abneigung gegen die Vorstellung Gottes als Richter. Wenn Gottes Gericht sich vollzieht in seiner unfassbaren Brutalität, das hat etwas Abstoßendes. Wenn Zerstörung kommt, wenn Menschen ihr Leben verlieren. Und wenn man bedenkt, dass uns hier ein allwissender Gott begegnet, der am Anfang des Textes ja als Zeuge und Richter in einer Person auftritt, dann ist das schockierend. Also da ist dieser Gott, der uns Menschen nicht nur damals, sondern der uns zu jeder Zeit sieht. Der Gott, der nicht nur unser äußerliches Handeln, sondern der auch unser Innerstes kennt. Da ist dieser Gott, der sich diese Dinge merkt, und der uns dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Und wenn wir uns das so vor Augen führen, ein Gott, der als Zeuge und Richter gegen uns auftritt, ja, dann haben wir ein Problem, Gott als Richter in unser christlich geprägtes Gottesbild einzufügen. Da fühlen wir uns nicht gut bei, so einem Richter gegenüberzustehen. Und ja, die Kirchen haben mit der Botschaft Gottes als Richter starke Fehler gemacht. Menschen wurde Angst gemacht mit Gott, dem strafenden Richter. Menschen wurden in Kriege getrieben, nur um dieses bevorstehende Gericht über ihr Leben zu durchstehen. Und es hat sich wirklich viel Schlechtes auch in der Kirchengeschichte angehäuft. Und wir sind froh, diese doch einseitig gefärbte Vorstellung Gottes als strafender Richter überwunden zu haben, wie es in der Kirchengeschichte viele, viele Jahrhunderte der Fall war. Und doch haben wir neben dieser Abneigung gegen Gott als Richter, womit wir uns oft schwer tun in unserer heutigen Zeit, so haben wir auf der anderen Seite aber auch die große Sehnsucht danach, dass es diesen ewigen Richter gibt. Wir sehen uns doch nach einem, der Recht sprechen wird über die Ungerechtigkeiten dieser Welt. Wir sehen uns danach, dass die Mächtigen, dass die Einflussreichen, dass sie irgendwann endlich zur Rechenschaft gezogen werden für ihr Tun. Dass Kriegstreiber, die einen Krieg anordnen, in dem viele, viele Menschen ihr Leben verlieren und viel Zerstörung einhergeht, dass diese Menschen, die die Entscheidung getroffen haben, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Das hoffen wir so sehr. Und ja, in dieser Welt, da kann es dann manchmal zwar auch eine Verurteilung über diese Taten geben. Wir kennen den Gerichtshof in Den Haag, den internationalen Gerichtshof, wo Menschen eigentlich schuldig gesprochen werden. Aber was dann folgt, ist so oft nicht befriedigend. Die Menschen werden dann eben doch nicht zur Rechenschaft gezogen. Verurteilte Machthaber können sich dieser Strafe ein Stück weit entziehen und ins Exil fliehen oder eben den eigenen Grund und Boden des Landes gar nicht verlassen. Es gibt so viel, was an Unrecht in dieser Welt geschieht. Es gibt die großen Dinge, die uns natürlich in den Nachrichten begegnen. So viel an Ausbeutung, Unterdrückung oder Korruption, was in dieser Welt auch geschieht. Und wo Menschen mit dem Unrecht, was sie tun, einfach davonkommen. Das erleben wir aber auch oft im Kleinen, wo man denkt, warum kann der eine dies tun und kommt ungestraft davon. Und man selbst macht einen Fehltritt und merkt, oh je, daran habe ich lange zu knabbern. Und ja, wir merken, es gibt auch Proteste, es gibt Demonstrationen gegen dieses Unrecht. Wir sind ja nicht ganz tatenlos, wir äußern uns schon dazu, wir versuchen unsere Stimme zu erheben. Aber um ganz ehrlich zu sein, so richtig ändern tut es selten was. Und wir fragen uns, wer wird für dieses Unrecht zur Buße gerufen? Wer schafft endgültige Gerechtigkeit? Und da merken wir, wir brauchen diesen Gott. Wir sehen uns danach, dass Gott es tut am Ende der Zeiten. Deshalb ist es ganz hilfreich zu merken, ja, wir tun uns schwer mit Gott als Richter, aber wir sehen uns auch nach ihm als Richter. Denn wenn es Gott den Richter nicht gibt, dann verhallen doch unsere Schreie nach Gerechtigkeit, die Klagen und jede Träne und jedes Schluchzen über Unrecht verhallt in der Weite des Universums und nichts passiert. Wenn es Gott den Richter nicht gibt, dann passiert irgendwie gar nichts. Wir können ja selber nichts oder nur wenig gegen das Unrecht tun. Wir können uns und wir sollen uns als Christen einsetzen mit allen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, für Recht und Gerechtigkeit. Aber selbst wenn wir das praktisch werden lassen, wir würden vermutlich nicht mal 0,1% der Ungerechtigkeit in dieser Welt beseitigen. So frustrierend das ist. Vielleicht schaffen wir 1%. Das wäre großartig, aber viel zu wenig. Also wir müssen uns eingestehen, wir haben einen Zwiespalt mit Gott, dem ewigen Richter, in uns. Wir können nicht ohne ihn, aber es ist gut, dass es ihn gibt. Und es macht noch etwas mit uns, wenn wir uns Gott nur nach unseren eigenen Vorstellungen ausmalen würden. Wenn wir Gott, die Seiten, mit denen wir uns schwer tun, wenn wir die beiseite schieben. Und doch brauchen wir Gott als Richter noch aus einem weiteren Grund. Wer den Aspekt Gottes als ewiger Richter in seinem Gottesbild ausblendet, der verkennt damit die Größe Gottes als Erlöser. Ein deutscher Philosoph, Holm Tetens, hat es in seinem Buch Gott denken formuliert, dass er sagt, wer vom Gericht nicht reden will, sollte von der Erlösung besser schweigen. Als Christen dürfen wir keinen Bogen um den Richter Gott machen, weil die Erlösung sonst hinfällig wäre. Holm Tetens schreibt sinngemäß, einen der größten Beweise, dass es Gott geben muss, ist die Tatsache, dass wir nicht ohne das Gericht leben können. Und dann führt das aus und schreibt, und das ist ein bisschen zum Mitdenken, was ich hier mitgebracht habe, diese Zeilen von ihm, dass er schreibt, Erlösung wäre pervertiert, viele das Leiden, das Menschen einander antun und noch antun werden, einfach dem großen Vergessen ein Heim. Und erlebten die Menschen die neue, die erlöste Welt so, als ob nie etwas Schreckliches geschehen wäre. Wir kommen in einem Heilsgeschehen nur dann als vernünftige und selbstverantwortliche Personen vor, wird jedermann schonungslos mit seinem bisherigen Leben konfrontiert. Jeder wird insbesondere konfrontiert mit sich als Täter, der anderen Menschen Leid bereitet hat. Jeder muss seinen Opfern unter die Augen treten, aber auch den Tätern, die an ihm schuldig geworden sind. Insofern schließt Erlösung so etwas wie einen Gerichtsprozess ein. Jetzt merken wir, das geht nochmal einen Schritt weiter. Hier wird's persönlich. Irgendwann muss jeder schonungslos mit seinem bisherigen Leben konfrontiert werden, mit sich. Nicht nur als Opfer, wo wir uns wünschen, dass der uns Unrecht getan hat, zur Rechenschaft gezogen wird, sondern nein, wir werden auch konfrontiert mit uns als Täter, über den Gott als Zeuge und Richter Gericht spricht. Und das ist nochmal was anderes. Da wird es persönlich, da wird es schwierig. Da kriegt man dann beim Gedanken Gottes als Richter doch wieder so ein bisschen seine Sorgen, seine vielleicht Ängste. Gott nicht nur als Richter gegenüber denen, die so offensichtliches Unrecht tun, die schwerste Schuld auf sich geladen haben, durch Mord oder dreisteste Betrügereien, da haben wir ja weniger das Problem. Die Bösen, ja, die sollen abbekommen, was sie verdienen. Aber jeder Einzelne wird mit seinem bisherigen Leben konfrontiert, Gott tritt als Zeuge gegen uns auf, das hat es in sich. Denn das ist ja nicht mehr so klein, nicht mehr so gering, wie wir es uns gerne einreden. Wir sagen oft, ja, ich bin doch gar kein so schlechter Mensch, aber ich glaube, wenn wir uns das mal so richtig vor Augen führen und Gottes Maßstab anlegen, dann merken wir ja, wir sind doch alle Sünder mit Fehlern, mit Dingen, die sich anhäufen im Laufe des Lebens, wo wir nichts Gutes getan, gesagt und so oft nichts Gutes gedacht haben. Gehen wir zu Micha zurück. Wir finden bei Micha diese Ankündigung Gottes als Richter und Zeuge. Und das ist gewaltig, was auf die Menschen zukommt. Das ist das, was Micha damals ganz konkret den Menschen in Israel und Samaria angekündigt hat. Das Reich Israel war in zwei Teile geteilt, ins Nord- und ins Südreich. Und er kündigt das Gericht an. Und wir wollen uns drei Punkte ansehen, die Micha angekündigt hat, was dann auch mit der Eroberung Israels durch die Feinde eingetroffen ist. Und Micha blickt auf drei Aspekte. Zum einen führt er uns in den Versen 3 und 4 die zerschmelzenden Berge vor Augen. Davon lesen wir: Der Herr verlässt seinen Thron im Himmel und steigt herab auf die Erde. Er schreitet über die Höhen, wo die Götzen verehrt werden. Die Berge schmelzen unter seinen Füßen und die Täler spalten sich wie Wachs vor dem Feuer, wie Wasser, das den Hügel hinabfließt. Also Gott kommt, um zu richten. In seiner majestätischen Größe macht er sich auf den Weg die Erde hinab. Und Gott selbst, wir merken, er steht noch viel weiter oben als die höchsten Berge und Höhen dieser Welt. Und wenn Gott herunterkommt, dann zerschmilzt all das unter seinen Füßen. Die Berge zerschmelzen und das Bild ist so eindrücklich, das Micha hier gebraucht. Wir kennen Berge ja vor allem so ein bisschen entweder von schönen Landschaftsbildern oder vielleicht aus dem Urlaub. Hier in Norddeutschland haben wir ja nicht wirklich Berge da. Aber manche von euch mögen das vielleicht im Sommerurlaub mal wandern gehen, im Winter Skifahren. Das ist schön, wenn man so ein bisschen die Berge, die Höhen erklimmt und man den Ausblick von oben genießt. Berge faszinieren. Oder das Meer fasziniert natürlich auch und beides zeigt so ein bisschen die Größe und die Gewaltigkeit Gottes auf. Damals war es aber so, dass die Berge nicht nur irgendwie zum Wandern oder Skifahren gedacht waren, sondern nein, die Menschen haben oben auf den Höhen ihre Anbetungsstätten eingerichtet. Das war der Ort, wo sie ihre Götzenstatuen aufgebaut haben, wo sie hingegangen sind und den verschiedenen Gottheiten, die in Israel durch die Nachbarvölker Einzug erhalten haben, wo sie ihnen Opfer gebracht haben. Und wir merken, wenn Micha hier dieses Bild aufzeigt, dass Gott aus der Höhe kommt und er geht auf die Berge und sie zerschmelzen und die Täler zerschmelzen und eigentlich alles zerschmilzt, dann merken wir, alles löst sich auf. Und die Berge, die zerschmelzen, legen den Blick frei auf ihn. Also die Menschen im Tal unten gucken nicht nur hoch zu den, sag ich mal, Götzenanbetungsstellen, wo sie ihre Altäre aufgebaut haben, sondern nein, wenn Gott kommt, wird alles andere platt gemacht und der Blick auf ihn ist freigelegt. Und die Berge, sie stehen für irdische Götzen. Sie stehen für das, was uns beeindruckt, was uns vereinnahmen kann. Das, zu dem wir aufschauen und von dem, was wir meinen, das ist wirklich wertvoll und wichtig in unserem Leben. Und ja, wir fallen heute nicht mehr vor irgendwelchen Götzenstatuen nieder. Und doch verehren wir häufig etwas, was unsere Umgebung vergöttert. Was könnte das sein? Es könnte ein angenehmes Leben sein. Komfort und Luxus, Geld, der Drang nach Anerkennung und Schönheit, Sport, manche Fußballvereine, Sexualität, Lebensüberzeugungen, die ich-zentriert sind und die Jesu Stimme und Gottes Vorstellung für unser Leben beiseite drängen. Wir haben ganz unterschiedliche Götzenbilder, die wir verehren, die uns wichtig sind. Und dieser Götzendienst, der verdient das Einschreiten Gottes, weil wir Gott, den, der uns erschaffen hat, den, der uns unser Leben lang geliebt hat, weil wir Gott sagen, Gott, du bist nicht groß genug, wenn wir andere Dinge neben ihm als wichtig erachten. Dann sagen wir Gott, Gott, du bist uns nicht liebevoll genug, du bist uns nicht erfüllend genug. Wir meinen, wir brauchen noch etwas anderes neben dir, zu dem wir aufschauen. Vielleicht eine Beziehung, vielleicht ein Job, vielleicht Anerkennung. Berge, zu denen wir aufschauen und wo unser Blick oft stehen bleibt und nicht mehr weitergeht auf Gott. Israel behauptete damals nicht, dass sie gesagt haben, wir glauben nicht mehr an Gott. Nein, sie haben schon noch an Jahwe geglaubt. Der Tempel stand weiter in Jerusalem. Gottesdienste wurden gefeiert. Sie verstanden sich als auserwähltes Volk Gottes. Aber es sind ja andere Götter hinzugekommen. Gottes Volk öffnete die Herzen für die Götzen und Weltanschauung ihrer Nachbarn. Und in Vers 7 gebraucht Gott das schmerzhafte Bild des Ehebruchs, weil es genau das beschreibt, was Israel getan hat. Sie verhielten sich wie eine Frau, die irgendwie verheiratet bleiben will, sich aber trotzdem vor den Augen ihres Mannes von einer Affäre in die nächste stürzt, nach dem Motto, ja, ich liebe dich, aber ich liebe doch irgendwie die anderen auch. Und deshalb reagiert Gott so, weil das Volk den Bund bricht und das Gericht Gottes auf sich zieht. Und der Theologe Tim Keller, der vor 2 Jahren verstorben ist, hatte geschrieben, die größte Gefahr besteht für uns nicht darin, Atheisten zu werden, sondern von Gott zu verlangen, er möge doch in unserem Herzen gemeinsam mit etwas anderem koexistieren. Das erinnert an das erste Gebot. Es ist so gefährlich, weil es uns immer wieder verführt, uns einzureden, es sei alles in Ordnung, wir glauben doch an Gott. Aber wir versuchen, etwas noch neben Gott zu stellen. Und deshalb wollen wir ausgehend von diesem ersten Aspekt uns 2 Fragen stellen. Was sind die Berge, zu denen du aufschaust? Welche Berge ragen in deinem Herzen empor? Was sind die Dinge, neben denen Gott auf einer Höhe koexistieren soll in deinem Leben? Und als zweites die Frage, ist dein Gott, an den du glaubst, ist er groß genug, um alle anderen Berge um dich herum zum Schmelzen zu bringen? Ist ja das Faszinierende, was damit einhergeht. Wie groß ist eigentlich mein Gott? Und wie klein ist das, woran ich oft meine Sicherheit mache? Das zweite, worauf wir einen Blick werfen und was ähnlich dazu ist, das sind die Namen der verlorenen Städte. Das ist ja ganz sonderbar in diesem Text von Micha, was uns da an Städten begegnet ist, an Städtenamen, mit denen wir gar nichts anfangen können, die uns ziemlich fremd sind. Als es Anfang dieses Jahrtausends zur Einführung des Euros kam, da war es ja die Zeit der niedrigen Zinsen und das Geld ist nur so geflossen. Und einiges davon kam auch nach Spanien und Spanien hatte sich das Ziel gesetzt, viele Landschaften zu Urlaubsparadiesen umzubauen. Und es gab das Projekt auch in der kleinen Stadt Val de Luz, übersetzt das Tal des Lichts. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erkennen, aber sind vor allem Bauruinen, die man hier hinten sieht. Bauruinen, Elbtower lässt grüßen, das in der ganzen Stadt so ein bisschen musste Val de Luz erleben. Investoren waren da, sie wollten eigentlich große Gebäudekomplexe bauen, eine Stadt des Lichts haben sie sich vorgenommen, eine Stadt, in dem ja tolles Leben gelebt werden soll, wo große Hoffnungen und Träume mit verbunden sind, aber es kam die Finanzkrise, alles brach zusammen und heute sind eben noch diese ganzen Bauruinen da und es leben noch etwa 3000 Menschen dort, die sich aber kaum treffen, weil die Stadt viel größer ausgelegt war, nicht nur als 3000 Mann Dorf, sage ich mal, sondern viel, viel größer geplant. Und man könnte sagen, im Blick auf dieses aktuellere Projekt in Spanien, im Tal des Lichts wurden die Lichter ausgeschaltet, um da so ein bisschen eine Ahnung zu kriegen, was uns in dem Text von Micha begegnet. Und eine Zeitung schrieb dazu, die Stadt war als Paradies gedacht, ist jetzt aber zur Ödnis verdammt. Also wieder so ein Gegensatz, ne? Paradies und Ödnis. Und genau das lesen wir bei Micha in den Versen 10 bis 15. Und es ist ja wirklich anstrengend zu lesen, weil wir diese ganzen Namen nicht kennen. Aber damals, Micha hat das ja nicht zu den Leuten gesagt, die sich nicht auskannten, sondern die wussten, welche Orte das sind. Das ist so, als wenn ich euch jetzt von Sittensen, von Hittfeld, von Hamburg, von Bremen, von Hannover erzähle, da wisst ihr auch, welcher Fußballverein da spielt und vielleicht auch, welche Industrie es da gibt und wo das liegt. Die Orte, die wir in Micha 1 lesen, die beschreiben zum einen die Route, die das Heer der Assyrer gegangen ist, welche Gott dann geschickt hat, um Israel zu richten. Und wenn man sich das so überlegt, das Heer der Assyrer kommt und nimmt eine Stadt nach der anderen ein, dann fliehen da natürlich ein paar Menschen. Viele werden leider auch umkommen. Und sie teilen mit, das Heer ist jetzt da und da. So weit sind sie schon gekommen. Und da merken die Israeliten durch die Ankündigung von Micha, oh, das ist der Weg, den Gottes Gericht nimmt. Und es kommt immer weiter auf uns zu und es wird auch uns erreichen. Das ist das eine. Micha schreibt die Route, beschreibt die Route, die das Heer der Assyrer nimmt. Aber das zweite ist noch viel eindrücklicher. Micha nennt hier nicht nur die Städtenamen, sondern er sagt ja auch immer etwas dazu. Und das ist genialste hebräische Poesie, wie Micha hier mit den Namen der Orte spielt. Er spricht von Bet Leafra. Das ist übersetzt das Haus des Staubes. Vermutlich eine Art Zentrum für Baustoffe. Da geht es ja immer staubig bei zu auf jeder Baustelle oder wo so Baumaterialien hergestellt werden. Und Gott sagt, in Bet Leafra, dort wälzt ihr euch im Staub. Also nicht mehr, ihr werdet das verkaufen, sondern nein, ihr werdet eigentlich darin ja euch suhlen, ihr werdet mit dem Staub zu ringen, zu kämpfen haben. Schaf hier bedeutet Schönheit und Gott verheißt den Menschen dort eine schändliche Entblößung. Die Stadt Lachisch war bekannt für die militärische und technologische Entwicklung und Gott sagt, ihr werdet eure Streitwagen, das beste militärische Equipment eurer Zeit, das werdet ihr brauchen, nicht um in den Krieg zu ziehen, sondern das werdet ihr brauchen, um zu fliehen. Und wir merken, das waren nicht einfach nur Städte, sondern jede Stadt, die Gott hier nennt, die stand für etwas, worauf die Stadt, worauf aber auch Israel stolz war, worauf sie ihre Hoffnung gesetzt haben, was ihnen wichtig geworden ist. Ja, was ihnen wichtiger geworden ist als Gott. Der bauliche Fortschritt, die militärische Stärke, die Schönheit. Und all das hat die Anbetung Gottes verdrängt und wurde zum Ersatzgott Israels. Und Gott sagt hier, die Sache, ihr Israeliten und ihr Menschen im Jahr 2025, hier in Stade und überall in unserem Umkreis, die Sache, die ihr an meiner Stelle statt verehrt und anbetet, wird zu der Sache werden, an der ihr zugrunde geht. Das wird euch zum Gericht werden. Die Sache, die du mehr liebst, die du mehr willst als mich, den lebendigen und souveränen Gott, die Sache, nach der du dich mehr sehnst, sie wird zu dem Ort werden, an dem du mein Gericht erleben wirst. Das ist eine harte Botschaft. Das ist, klingt unfassbar krass, aber es ist die bittere Ironie von Götzendienst, die Micha uns hier vor Augen führt. Ersetze Gott durch etwas oder jemand anderes und die Sache wird zerbrechen oder du wirst daran zerbrechen. Wie attraktiv oder harmlos es auch aussehen mag, was wir an Gottes Stelle auf den Thron setzen, es gehört da nicht hin. Es ist da am falschen Platz, es ist geschöpflich und es wird uns nicht nur leer zurücklassen, sondern es wird für Zerbruch sorgen. Das möchte ich mit ein paar Beispielen ausführen. Vielleicht ist es so, man setzt seine ganze Hoffnung auf den Ehepartner, dass man sagt, diese Person, sie wird mich glücklich machen. Weil diese Last kann kein Mensch tragen und wir werden die Ehe zerstören und auch unser Partner wird daran zugrunde gehen. Setz deine ganze Hoffnung auf Anerkennung durch Menschen und du wirst daran zugrunde gehen, wenn jemand dich kritisiert. Setz deine ganze Hoffnung auf körperliche Schönheit und Gesundheit und du wirst daran zugrunde gehen, wenn Alter oder Krankheit ihre Spuren hinterlassen. Setz deine ganze Hoffnung auf deinen Job und du wirst dich kaputt arbeiten und die Beziehung zu deinen Mitmenschen kostet dich alles, was du hast. Das ist genau das, was Micha angekündigt hat und was wir oft erst durch die bitteren Erfahrungen im Leben erleben und erfahren. Aber Micha warnt uns, weil Gott uns kennt. Wir merken, anderen Dingen hinterherzulaufen oder sie auf Gottes Thron zu stellen, das ist nicht nur ein Angriff auf Gottes Ehre, nein, es bringt auch ganz konkrete Gefahren für uns mit sich. Und deshalb warnt uns Micha davor. Ein letzter und dritter Punkt, die Tränen der Betroffenheit und der Weg zurück in Gottes Gegenwart. Micha hat gesehen, was für ein Unrecht sich in Israel ausgebreitet hat und das führt er später in seinem Buch noch näher aus. Er macht deutlich, dass Unrecht und Korruption sich im Tempel breit gemacht haben und Micha hatte wirklich auch eine Sehnsucht nach dem Eingreifen Gottes als Richter, dass er gesagt hat, so wie es in Israel läuft, so kann es, so darf es eigentlich nicht weitergehen. Das ist eine Katastrophe und das Gericht kommt zurecht. Und andererseits wusste er auch, dass Gott kommt und dass er als Zeuge auftritt gegenüber jedem Einzelnen. Er wird halt nicht nur die Obersten zur Rechenschaft ziehen, sondern jeden. Und die Spannung, die sich ergibt, ist, dass wir hoffen, dass es einen Richter gibt und dass wir doch hoffen müssen, dass es ihn nicht gibt, weil uns ja ebenso das Urteil trifft. Also wir müssen auf einen ewigen Richter hoffen, um mit der ungerechten Welt, in der wir leben, klarzukommen, dass jemand auf dem Richterstuhl am Ende der Zeit sitzt. Und trotzdem müssen wir hoffen, dass dieser Platz leer ist, denn wie soll es sonst für uns ausgehen? Das ist die Spannung, die dieses Thema Gottes als Richter mit sich bringt. Und diese tiefe Betroffenheit und Niedergeschlagenheit darüber, dass jeder einzelne von uns dem Urteilsspruch Gottes ausgeliefert ist, das zeigt sich, wenn Micha sagt, dass er klagend und heulend herumläuft. Weil er weiß, das wird fürchterlich, wenn Gott richtet. Er weiß, es trifft jeden. Und deshalb ruft er das Volk in Vers 16 auf, nach außen sichtbar zu machen, dass sie ihr eigenes Versagen beklagen und davon getroffen sind. Micha zeigt uns auf, dass die Tränen über das eigene Versagen der Weg zurück in Gottes Gegenwart sind. Das ist nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich zeigt, ich habe erkannt, ich bin schuldig vor Gott. Leider hat sich das Volk Israel zur Zeit von Micha dazu entschieden, diese Tränen zu verweigern. Wir wissen aus der Geschichte Israels, dass das Exil, dass die Gefangenschaft, die Micha als Gottes Gerichtshandeln ankündigt, dass es eintrifft, dass richtig, richtig harte Zeiten auf Israel zugekommen sind und dass Israel nicht umgekehrt ist oder zu spät. Ganze Städte wurden platt gemacht. Es gab keine große Reform mehr. Keine Umkehr. Der Zug war abgefahren, Gottes Gericht ist da. Und doch bleibt die einzige Hoffnung im ganzen Buch Micha an diesem Gott haften. An diesem Gott, der selbst als Richter auftritt. Der ist die einzige Hoffnung. Sie selbst haben ja nichts mehr in der Hand. Und das ist krass. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist nichts, was in mir ist. Sondern es ist der, der mir gegenübersteht und der alles über mich weiß. Der über mich zu Gericht sitzt, ist meine Hoffnung. Und das ist spannend, wenn wir das sehen, wie es im Buch Micha immer wieder aufflammt. Das Buch geht ja noch weiter über das erste Kapitel hinaus. Und neben dem Thema Gericht gibt es immer wieder auch Hoffnungsschimmer. In Kapitel 2 kündigt Micha schließlich an, es wird eine Sammlung von einem Rest Israels geben. Also ja, viele sind leider umgekommen. Aber es gibt wieder eine Fortführung mit dem Rest. Und wir lesen sogar davon, dass Gott selbst als König an ihrer Spitze vorangehen wird. In Kapitel 4 wird die Rückkehr aus dem Exil weiter ausgeführt. Und in Kapitel 5 lesen wir von diesem bekannten Vers, dass ein Hirte aus Bethlehem kommen wird, der Israels Friede sein wird. Ein Text, der oft in der Adventszeit kurz betrachtet wird. Und dann am Ende vom Buch Micha ist etwas Wunderbares zu lesen in Kapitel 7. Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann? Er wird sich wieder über uns erbarmen, all unsere Sünden zertreten und all unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Auch diese Perspektive kommt bei Micha auf, der uns den Richter Gott vor Augen führt. Aber selbst damals hatte Micha Hoffnung und sah, dass Gott nicht nur der Richter ist, sondern eben auch der Retter. Und wir dürfen heute auf Gott in noch weiterer Form zurückblicken. Wir dürfen durch das Neue Testament wissen, wie die Ankündigung Michas in Erfüllung gegangen ist. Und wir lesen im Neuen Testament von Jesus Christus, in Bethlehem geboren, nicht aus Zufall, sondern eben weil er diese Ankündigung erfüllt. Und dieser Jesus sagt von sich selbst, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, auch wenn er als Richter kommt, sondern um sie zu erlösen und zu retten. Und wer an mich glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an mich glaubt, der ist schon verurteilt. Jesus war ähnlich wie Micha. Jemand, der die Menschen ganz klar vor Augen, ganz klar vor die Wahl stellt und sagt, ja, Gott ist da, um euch auch zu richten. Aber er schickt seinen Sohn, um euch zu retten. Jesus selbst spürte die Ungerechtigkeit und er hat hart dagegen gesprochen. Er hat nicht vorbeigeguckt, aber er konnte Israel in seiner Zeit auch nicht völlig wandeln. Jesus hat gelitten, er hat geweint wegen dem, was er gesehen hat, aber auch wegen dem, was er für uns getan hat. Jesus ist den Weg gegangen nach Golgatha und er hat das Urteil, das für dich und für mich gilt, auf sich genommen. Und es wurde an ihm vollstreckt. Die Strafe, die wir verdient hätten, der Urteilsspruch, der uns trifft, das hat er auf sich genommen. Er trägt unsere Schuld, unsere Fehler, unser Versagen. Er trägt unsere Berge, zu denen wir aufschauen. Das, was wir neben Gott stellen, was da seinen Platz gar nicht verdient hat, dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wer darauf vertraut, dass ich für alle Schuld dieser Welt gestorben bin, der wird dafür nicht mehr verurteilt. Eine wunderbare Botschaft. Und doch bleibt Gott auch für uns der ewige Richter. Auch wir müssen eines Tages vor dem Thron Gottes Rechenschaft ablegen über unser Leben. Und ich wünschte, ich könnte uns mit großer Freiheit sagen, das, was wir in unserem Leben getan haben, wenn du an Jesus glaubst, wird nie wieder erwähnt werden. Es klingt ja manchmal so an, so du wirfst alle unsere Sünden bis ins tiefste Meer. Ist weg, beseitigt, für immer vorbei. Ja, das lesen wir, aber uns begegnen auch noch andere Texte. Und wie ich die Komplexität der Bibel sehe, kann ich nicht sagen, dass es uns nie wieder begegnen wird. Aber was ich sagen kann, ist Folgendes. An diesem Tag Null, wenn wir vor Gott, unserem Richter, stehen, wenn unser Leben uns vor Augen geführt wird und uns klar wird, was für ein Mensch wir sind, wie wir gelebt haben in Gedanken und Worten und Taten, ja, dann werden wir darüber erschrecken. Dann werden wir auch traurig sein darüber. Aber mit allem, was dann kommt, mit jedem Satz, den Gott uns zusagt, da dürfen wir auf den einen schauen, der immer war und der immer sein wird. Auf ihn dürfen wir blicken, und ich glaube, als Kinder Gottes werden wir dann Stück für Stück lächeln. Und mit jedem Satz, den er über uns sagt, was wir gesagt, getan und gedacht haben, können wir sagen, ja Jesus, auch das wusstest du. Auch das war dir bekannt, dass ich so lebe, mit dieser Schuld, mit diesen Fehlern. Ich habe es vielleicht schon längst wieder vergessen, verdrängt, was auch immer. Aber Jesus, trotzdem hast du dich dafür entschieden, das auf dich zu nehmen und für mich zu tragen. Und es trifft mich nicht das Gericht, das ich verdient hätte, weil du mich liebst und du dein Leben für mich gegeben hast. Was für ein Geschenk. Und ich glaube, dann werden wir staunen und ihn voller Dankbarkeit anbeten. Und das wird unfassbar sein. Mit dieser Perspektive können wir als Christen schon jetzt frei durchs Leben gehen. Nicht, dass es egal ist, was wir tun. Nein, wir wollen Gott die Ehre geben mit unserem ganzen Leben. Wir wollen Jesu Opfertat, Opfertod für uns nicht klein machen, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir dürfen wissen, wenn wir vor ihm unsere Schuld bekennen, dann dürfen wir gewiss sein, dass er uns vergibt. Dafür hat er doch am Kreuz von Golgatha die Konsequenz getragen. Aber wir brauchen Gott, den Richter, um zu erkennen, wie großartig unsere Erlösung ist. Dazu möchte ich mit dieser Predigt ermutigen und dieses Gottesbild, was uns hier begegnet, ja auch einbetten in unserem persönlichen Glauben. Und ich möchte mit uns beten. Allmächtiger Gott und liebender Vater im Himmel, du bist der, der uns Menschen kennt, der uns erschaffen hat. Du bist der, der mit dem Projekt Menschheit noch nicht am Ende ist. Trotz unserer Fehler, trotz unserer Sünden, trotz dem, was wir in unseren Herzen immer wieder auch neben dich stellen, wo wir merken, da laufen wir falschen Sicherheiten hinterher, da vertrauen wir auf Dinge, die es gar nicht verdienen, den Platz neben dir einzunehmen. So bist du dennoch da und du bist treu. Du lädst uns immer wieder ein, uns ganz an dir festzumachen, auf dich zu schauen, auf dich zu bauen und dich als den großen und erhabenen Gott anzuerkennen, auch für unser Leben. Danke, dass du unsere Schuld getragen hast am Kreuz von Golgatha. Danke, dass du es durch deinen Sohn bezahlt hast und dass du das Urteil auf dich genommen hast. Und dass wir mit dem Blick auf dich wissen dürfen, ja, wir dürfen befreit leben. Du kennst uns, du siehst unsere Schatten, du siehst unsere Fehler und doch liebst du uns und möchtest mit uns unser Leben immer wieder neu so führen, dass es dir zur Ehre wird. Hab Dank, dass wir uns immer wieder neu an dir festmachen dürfen und dass du uns einlädst, dir zu vertrauen. Auch als Richter, aber auch als Retter. Danke, allmächtiger Gott. Amen.